Heute bei «Apropos»
der ESC. Schon eine ganze Woche fiebern wir auf den Höhepunkt zu. Und haben dabei schon recht viel gesehen und gehört.
Ein nicht ganz jugendfreies Fondue-Essen mit der Erika.
Singen die Moderatorinnen, die viral gehen. Und eine Stadt, die ein grosser Partyplace ist.
Willkommen zum ESC. Willkommen zu dem Live. Apropos, dem täglichen Podcast. Ich mache es nochmal ohne Musik, weil wahrscheinlich hat man jetzt bis jetzt gar nichts gehört. Willkommen zum ESC. Willkommen zu dieser Live-Aufzeichnung vom Podcast «Apropos», vom täglichen Podcast vom Tagesanzeiger, der Berner Zeitung und der Basler Zeitung. Wir sitzen heute für all die diesen Podcast nachher hören, in einer gigantischen Halle in der Messe Basel im ESC Village.
Und sind trotzdem ein bisschen unter uns.
Wir reden heute über das Grande Finale, das morgen stattfindet. Wir reden darüber, was eigentlich der ESC ausmacht und wie es die Schweiz und Basel geschafft hat, dass eine erstaunlich unpeinliche Show über die Bühne geht.
Wir machen das nicht allein. Mit uns auf der Bühne ist zum einen Isabelle Thomme, die in der Basel-Zeitung seit Wochen nur über ein Thema schreibt. Sie ist nicht der FCB. Schade eigentlich. Neben ihr ist der Martin Fischer. Er ist Redakteur im Ressort Leben, extra aus Zürich angereist und tut sich jetzt vor Ort auf seinen grossen Ticker-Einsatz vom Finale vorbereiten. Unser letzter Gast hat diesen Einsatz schon hinter sich und hat dabei ziemlich viele Gläser Prosecco gestürzt. Herzlich willkommen, Philipp Zweifel, der Kulturchef vom Tagi. Und wir sind Mira Gabatuller und ich heiße Philipp Loser. Hallo zusammen.
Hallo miteinander. Hoi miteinander.
Hallo. Hallo. Danke für die Einladung.
Danke, ja.
Isabel, Philipp, Martin, der wievielte ESC ist das eigentlich, den ihr so mitverfolgt?
Gefühlt der 100. Liegt wahrscheinlich an diesen ca. 700 Songs, die ich schon gehört habe in meiner Zeit als Tagi-Tickerer. Aber konkret, ich wüsste es nicht. Ich glaube, es herrscht mal bewusst vor 16 Jahren. Ich glaube, mein Sohn ist dort auf die Welt gekommen und dann haben wir angefangen mit Freunden und Nachbarn und Kind und Kegel ESC schauen. Also ja, ich würde sagen 17 Jahre.
Ja, das ist wahrscheinlich schwierig zu toppen.
Ja, ich komme so auf 10 Jahre. Bei mir hat es beruflich auch angefangen. Ich habe tatsächlich als Heranwachsender den ESC noch ein bisschen geschnödet. So. Gefunden, das ist doch irgendwie eine Kommerzveranstaltung. Und dann beruflich reinkommen und sehr schnell sehr viel Freude gehabt. Gerade auch, weil man in der Schweiz irgendwie immer nicht dabei kann sein kann, weil man immer einen Act checkt. Jetzt ist es vielleicht der 10. für mich.
Bei mir geht es gegen 30 zu. Also für 34. Wow. Und wir haben schon als Kind aber mit Eltern und Grosseltern ESC geschaut. Das ist so eine Tradition gewesen, von dem her, seit ich Kind bin.
Wir haben jetzt Freitagnachmittag, das Finale ist so ein Tag vor uns. Wie gross ist jetzt die Aufregung bei euch?
Hey, Skala von 1 bis 10. Ja. Ja, ich würde sagen 8. Wegen dieser grossen Halle. Aber auch, ich habe mich jetzt schon recht reingefuchst, eben die beiden Halbfinale geschaut, jeden Song analysiert. Und bin jetzt einfach wirklich gespannt darauf, wer dann am Samstag gönnt. Von dem wäre doch recht excited.
Dir auch?
Ja, sehr. Also, man sieht ja die ganze Stimmung in der Stadt und es ist einfach mega cool, das alles mitzuerleben. Und dann steigt auch die Aufregung automatisch mit, wenn es aufs Finale zugeht.
Bei mir ist es 10, ja, kann man schon sagen. Also auch, weil ich morgen noch tickern muss, aber auch sonst jetzt da können sein, das mal so neu gesehen. Die gute Stimmung, der Gigantismus auch ein bisschen, macht vorfreudig, nervös, so irgendwie.
Wir haben euch jetzt eingeführt als grosse ESC-Experten. Das könnt ihr jetzt beweisen, oder Mirja?
Genau, also Isabel, du hast jetzt vielleicht mit diesen 30 Jahren ESC einen leichten Vorteil. Wir möchten mit euch ein kurzes Quiz machen und liebes Publikum, ihr dürft auch mitraten. Ihr müsst wahrscheinlich ein bisschen laut reinheben, damit wir euch hören. Aber wenn ihr etwas erkennt, dann ruft doch rein, was ist das für ein ESC-Klassiker, den wir hier hören. Und es gibt extra Punkte, wenn man auch noch das Jahr sagen kann und den Platz, den diese Person gemacht hat. Mila, wir würden mit dem ersten Ton starten.
Refrain, couleur du ciel, parfum de mes 20 ans. Jardin,
hat schon richtig gesagt.
Die Sassi gehört.
Jetzt gerne nochmal nach der Musik.
Also meine Mama war schneller, gewesen, dass ich es gesagt habe.
Okay. Das können wir nachher noch aushandeln. Lise Assia, 1956, absolut richtig. Erster Platz, der Song heisst Refrain.
In Lugano ist es.
In Lugano. Das weiss ich. Und wir werden sicher auch heute noch über die erste ESC-Ausgabe in der Schweiz reden. Kommen wir zum zweiten Song.
Das ist Rise Like a Phoenix von der Conchita Wurst.
Man kann schon wieder abstellen. Isabel?
Rise Like a Phoenix von der Conchita Wurst.
Das haben wir die Woche schon hören können.
Hey, wow.
Siegersong 2014.
Land?
Österreich.
Ja. Und da hört man, glaube ich, schon recht gut, recht viele Sachen, die so richtig grosse ESC-Songs ausmachen, oder? So ein bisschen der Pathos, den man sich da einschicken kann.
Philipp, steigst du auch noch ein ins Quiz, oder? Halt die Jacke zurück.
Ja, ich roll dann das Feld von hinten auf. Macht mal weit.
Du hast vielleicht jetzt eine Chance beim dritten Song.
Eine Stunde, geht das jetzt, oder wie? Maneskin.
Halt.
Zite Buoni.
Punkt für den Martin.
Zite Buoni 2021.
Ja, man kann es auch schon wieder abstellen. Absolut richtig. Maneskin 2021.
Auch ein grosser Song. Auch gewonnen für Italien.
Wahrscheinlich einer der schönsten Männer, die der ESC je gewonnen hat, kann man sagen.
Garantiert, ja.
Und eine der nachher erfolgreichsten ESC-Bands, weil der ESC schafft ja auch immer wieder neue Stars. Kommen wir zum nächsten Song.
Es gab eine Zeit voller Zärtlichkeit.
Ist das der Gildo Horn? Gildo Horn?
Ja.
Keine Ahnung, wenn. Für Deutschland, Gildo Horn. Hey, absolut keine Ahnung, wenn du das siehst.
Gildo Horn, Gildo hat euch lieb.
Ja.
Kannst du noch singen, der Refrain?
Nein, müsste ich noch mal reinkommen. Ich erspare euch das. Was für ein Jahr, ich habe keine Ahnung.
Philipp, weißt es du?
Ja, nein, das weißt du. Du hast die Liste geholt.
Jetzt vor mir. 1998 den siebten Platz gemacht. Und es steht auch ein bisschen für etwas anderes, was der ESC ja ausmacht. Also ein bisschen die Gaga-Beiträge, die irgendwann auch dazugekommen sind. Gehen wir eins weiter.
Es könnten viele Songs sein, bis jetzt.
Ich weiß es nicht, ich muss zugeben. Ist das ein Siegersong?
Grosse Ratlosigkeit. Vielleicht gehen wir einfach einen Song weiter. Vielleicht klärt sich es dann auf. Frankreich 2024?
Nein, das war jemand anders gewesen.
Das war eine Ballade, oder?
Es ist euch ja nicht bekannt vorgekommen.
Noch nie gehört, so ein bisschen
also, oder ähnliches. Es ist mir bekannt vorgekommen. Ist das der indische Song, wo jetzt Trader gesampelt haben für ihr Lied, wo sie das hier teilnehmen.
Extra Isabel. Punkt für diese Welt, sag stark.
Das gibt, glaube ich, 10 extra Punkte. Wir können noch hören, wie es jetzt das Jahr tönt. Das ist der nächste Einspieler.
Na ja!
Kopfhauslor, nur ein Dachs. Albert Schimberg verschwindet strax.
Soll ich sagen?
Bestabote für Kropp und Schiel.
Siegersong 2025.
Höchstwahrscheinlich.
Also die Ähnlichkeit ist noch frappierend, oder? Wenn wir jetzt gerade beide Songs hintereinander gelost haben.
Anscheinend haben sie aus der gleichen Loop-Bibliothek die Basslinie eingekauft, sagt man. Jetzt machen wir noch eine Schwierigkeitsstufe höher beim nächsten Song.
Sandra Studer.
Isabel.
Ich weiss ja nicht mehr, aber Sandra Stuck.
Wir haben eine eindeutige Siegerin von diesem Quiz. Man hat sie dieses Jahr auch wieder singen gehört. Es ist Sandra Studer, damals noch Sandra Simon, 1991, Canzone per te. Weißt du noch den Platz, den sie gemacht hat?
Ich glaube, fünfte, oder? Ist das falsch?
Da merkt man, welche Expertise heute mit uns auf dieser Bühne sitzt.
Und wir haben eins, oder?
Der allerletzte.
Genau, noch einen.
Nehmen
Das weiß ich jetzt auch. Gebt mir den Punkt.
Man kann sagen, der Grund, wieso wir heute alle da sind, den kennen sicher alle. Nemo the Code, wo das Jahr der ESC nach Basel geholt hat. Ist euch, als ihr den Song das erste Mal gehört habt, gerade klar gewesen, dass das der Song ist, den der ESC gewinnen wird?
Ich weiss noch mega gut, als ich den Song das erste Mal gehört habe. Und ich habe gedacht, das könnte länger, oder ist ein Song, der könnte, müsste länger, aber man weiss es ja nie. Also von dem her wissen, wäre zu viel gesagt. Aber das ist schon sehr herausragende Komposition und auch eine herausragende Geschichte, wo einfach alles zusammenkommt auf eine berührende, mitreissende Art. Das hat man schon sofort gecheckt, ja.
Ja, ich muss zugeben, ich habe dort auf Kroaten gewettet, aber ich habe mich ein bisschen zu fest auf Bookmakers, Bookies verlassen. Aber ich glaube, eigentlich hätte man es ja können oder müssen ahnen, weil es ist wirklich ein Gesamtkunstwerk, wo alles zusammengepasst hat. Show, Gesang, Biografie vom Künstler. Also es ist, kommt einfach alles zusammen. Und ich glaube, um das geht es am Schluss, dass es authentisch wirkt. Und weil wenn es diesen Faktor nicht gegeben ist, dann gewünscht glaube ich es auch nicht.
Kann man den Code aufzeigen, was einen guten ESC-Song ausmacht?
Also ich würde sagen, es muss starke Emotionen auslösen. Es kann entweder Party-Emotion sein, das ist durchaus auch eine Emotion, oder es muss einen berühren auf eine traurige Art und Weise. Wie der Salvador Sobral seiner Zeit. Also man kann es vom Genre her kann man es glaube nicht sagen, da gibt es kein Rezept. Aber eben, es muss einen berühren und damit es berührt, muss es authentisch sein. Das ist, glaube ich, die Definition von einer guten ESC-Saison.
Ich finde, also ja, wenn ich schnell davor schließe, ich finde das für mich auch der entscheidende Punkt. Sagt man überhaupt in der Musik, oder? Es berührt einen, wenn es echt ist. Aber beim ESC sieht man es eben auch so schön, wie gewisse Sachen doch ein bisschen formelhaft umgesetzt werden. Und man manchmal das Gefühl hat, man drückt jetzt etwa voll auf die Schiene oder auf die Schiene. Und das wirkt dann meistens einfach 10-mal weniger. Und wenn irgendwo die Emotion durchkommt, dann verhebt es. Auf ganz verschiedene Arten kann das passieren.
Ich glaube, was auch noch ein entscheidender Faktor ist, ist Performance. Und die ist halt perfekt gesehen. Also das tut man auch mal ein bisschen auslösen, wenn man über die Lieder einfach redet. Aber man sieht jetzt auch, wie das ist eine grosse Showbühne und das macht so einen grossen Teil aus. Und die Performance ist echt 1A gewesen. Und Nemo hat das perfekt umgesetzt, ja dann auch jedes Mal.
Der Sieg von Nemo ist jetzt ein Jahr her. Wie nachhaltig ist so ein Erfolg? Schadet, nein, wie fest kann man profitieren von einem ESC-Sieg? Oder kann es sogar schaden?
Wenn ich dann etwas da, also was ich spannend fand, ich habe mal mit vor nicht so langer Zeit mit ein paar Schweizer Ex-Teilnehmern geredet, mit Luca Hanni, mit John Steers, mit dem Marius Bär, und die sagen eigentlich schon durchs Band das Gleiche, es ist für alle einfach ein Schritt weiter in der Karriere. Der Luca Hanni hat sich gefreut, dass er wie plötzlich ernst genommen worden ist als Künstler, habe ich noch interessant gefunden. Es ist einfach eine sehr grosse Plattform, wo man sich neue Leute präsentieren kann. Und alle Social-Zahlen gehen auf, alle Streaming-Zahlen gehen auf, Gagen steigen. Das ist schon so grundsätzlich ein grosser Schritt, den man machen kann. Wie tief das geht, ist dann wie nochmal eine andere Geschichte. Also Maneskin durch Decke, Milliarden Streams, Riesenkonzerttournee. Oder dann gibt es so Fälle wie jetzt Nemo, wo alles langsamer angeht, wo das Wachstum ein bisschen kleiner ist, aber das wird trotzdem eine grosse Veränderung in der Karriere. Ich würde sagen, schon recht nachhaltig. Wenn man kann auffallen kann, das muss man zuerst noch.
Ich glaube, was auch nachhaltig ist, ist, dass man Teil ist von der ESC-Familie. Also man sieht es jetzt auch in diesem Jahr spielen sehr viele Bands oder Acts, die in den letzten Jahren teilgenommen haben, spielen das Jahr wieder. Und die haben immer wieder, jedes Jahr, eine grosse Fangemeinde, die sich wieder freut, wenn sie Live-Auftritte geben und so. Und das ist schon sehr nachhaltig in dieser ESC-Familie.
Die ESC-Familie, die gibt es ja schon ein ganzes Weile und wir möchten gerne noch so ein bisschen grösser werden und ein bisschen aus der Gegenwart zurück, ein bisschen historischer werden und ein bisschen Geschichte schauen. Warum gibt es heute überhaupt den ESC?
Ja, das ist interessant. Das gängige Narrativ ist ja, dass der ESC oder Goncourt, wie er früher geheißen hat, gegründet worden ist, um die europäischen Länder zusammenzuführen nach dem Krieg. Aber es stimmt eben gar nicht, was da immer geschrieben wird. Das ist, glaube ich, ein Nebeneffekt gewesen. Also ursprünglich ist ESC gegründet worden, um das Medium Fernsehen bekannt zu machen. Also es ist ja ein Zusammenschluss von Fernsehanstalten und das Medium ist neu gewesen. Man hat einfach mal zeigen, was man drauf hat. Und dass es ein Song Contest war, das ist, sage ich jetzt mal, fast ein Zufallsprodukt gewesen, wo natürlich umso grossartiger ist, dass es ihn immer noch gibt.
Es hat schon auch immer den Geist gehabt, von eben, wir bringen wie Nationen zusammen.
Ja, das hat es schon gehabt, aber es waren ja nur 6-7 Nationen gewesen. Also ich glaube wirklich, dass das Medium, dass das eigentlich der primäre Zweck war.
Der erste ESC, wir haben es vorher gehört, der hat ja in der Schweiz stattgefunden, 1956. Warum eigentlich in der Schweiz?
Weil die EBU, also die European Broadcasting Union, die ist in Genf zu Hause, glaube ich, also in der Schweiz. Und ich weiß es nicht, ich nehme an, das ist der Grund, wieso man es dann in der Schweiz ausgeführt hat. Der Direktor von der EBU damals, das war übrigens auch ein Schweizer, der Marcel Besançon, und der gilt ja so ein bisschen als Vater vom ESC drum. Also, was wiederum interessant ist, weil die Schweiz, man könnte vielleicht sagen, gute Dienste, oder? Das ist eigentlich auch so eine Art diplomatischer Einsatz, den sie hier schon früh gemacht hat.
Neutralität hat natürlich geholfen, ja, dass wir das dahin können ausführen können. Bis heute.
Wobei, sie haben ja dann gewonnen. Wir haben gewonnen.
Man kann schon sagen, die Schweiz ist eine grosse ESC-Nation, oder nicht?
Ja, also das Coming-Home-Motto, das hat schon seine Berechtigung, wenn man die Geschichte anschaut. Und gut, ich weiss jetzt nicht, ob wir die ganze Geschichte haben. Ich weiss wahrscheinlich, die Isabelle am besten hat einmal ein Jammertal gegeben, aber ganz früher war es immer gut gewesen. Heute logischerweise wieder. Also ja, ich würde schon sagen, dass wir eine grosse ESC-Nation sind.
Was sagst du, Isa? Das nimmt mich wunder.
Also ich finde es auch, also wir haben ja mit Céline Dion auch einen riesen Sieg gehabt damals. Und eben, wie du gesagt hast, da ist der erste ESC stattgefunden, die EBU ist hier gegründet worden. Und ich finde auch Welcome Home passt perfekt als Motto.
Als Kind hatte ich immer Freude gehabt, weil ich gewusst habe, Céline Dion hat gewonnen für die Schweiz. Aber mir war nie ganz klar gewesen, warum hätte die können für die Schweiz singen eigentlich?
Also das Lied ist schon geschrieben worden von einer Schweizerin. Das war Nella Martinetti gewesen. Und früher war es ja mehr noch so ein Komponistenwettbewerb gewesen. Also auch in den 90ern gab es ja noch 2 Pokale gegeben und dann ist eigentlich der grössere Preis ist eigentlich an die Komponistin oder den Komponist gegangen und die Sängerin, der Sänger hat einfach noch einen zusätzlichen Pokal bekommen.
Und bis heute kann man international sich bewerben, also auch für die Schweiz kannst du immer noch überall her deinen Song einschicken und durchaus teilnehmen für die Schweiz. Es muss nicht ein Einheimischer sein.
Es gibt sogar Gerüchte jetzt so ein bisschen auf Social Media, dass Nemo eigentlich hat sollen in die deutschen Vorentscheid gehen letztes Jahr. Das ist jetzt gerade so ein bisschen umgegangen auf Social Media. Und dass dann die Schweizer aber schneller waren und Nemo zuerst angefragt haben, bevor das hätte passieren
können. Zum Glück, sonst würden wir jetzt nicht da sitzen. Wir kommen doch noch mal so im Schnelldurchlauf durch die Geschichte vom ESC. Weil der Anlass, der hat ja also einiges durchlebt. Also der Kalte Krieg, Krieg im Balkan. Wie viel hat man von dem so am Wettbewerb selber gespürt? Von dem quasi ganzen Zeitgeschichtlichen, was da im Hintergrund passiert ist seit 1956?
Ja, da sind wir, glaube ich, alle zu jung, um die ersten politischen Konflikte miterlebt zu haben. Ich würde mal sagen, das war Ende 60er Jahre, wo Spanien eine Diktatur war. Haben sie ja ziemlich viel daran also investiert, dass sie gewinnen und dann tatsächlich gewonnen haben und das können ausrichten. Und dann ist der Franco Spanien ist der ESC ausgerichtet worden und im besten Licht Spanien als Tourismus Destination abgeschirrt worden und das ist bei vielen Ländern dann auch sauer aufgestoßen und die haben dann protestiert, aber ausgeschlossen hat sich dann selber niemand. Das ist dann, glaube ich, später passiert, wo im Zypern-Konflikt, wo Griechenland gesagt hat, da machen wir nicht mit. Und ja, nachher, also es gibt viele Konflikte, es ist so eine hochpolitische Veranstaltung, obwohl es keine will sein. Israel war immer ein Thema, 98 unten, Jordanien zeigt das Blumenfeld anstatt Siegerfeier mit der Dana International und ja, die rote Linie, die geht ja bis heute, oder? Und Russland ist zurzeit ausgeschlossen, Weißrussland auch. Also.
Und Russland hat ja auch mal ein Konkurrenzprodukt gemacht, der Intervision, eine Zeit lang.
Ja, genau.
Und der ist dann wieder abgeschafft worden. Ja,
ja, das stimmt.
Was merkt ihr am ESC ist, wie Europa sich verändert hat in den letzten 30 Jahren, oder? Europa ist diverser geworden, der ESC viel grösser auch wegen dem.
Ja, also der ESC war schon immer ein Spiegelbild von Europa, vom politischen. Und als die Sowjetunion auseinandergefallen ist, haben die Staaten die Chance natürlich gepackt. Und Nation Building sagt man dem. Ich meine, du hast 200 Millionen Zuschauer, die du kannst in 3 Minuten dein Land vorstellen. Das ist natürlich gemacht worden, ja. Und das sieht man ja immer wieder, dass Länder ESC auch als Ausdruck für ihre nationale Identität brauchen. Ist auch okay, meiner Meinung nach. Macht, sieht man übrigens jetzt sehr stark bei der Schweiz auch mit unserem fantastischen Made in Switzerland Musical.
Was man sich ja immer ein bisschen fragt, ist, warum macht eigentlich Australien mit?
Ich kann es noch nachschauen. Die EBU hat irgendwie etwas 113 Mitglieder oder so, Sendeanstalten, und sie haben auch so Associate Partners überall auf der Welt, die weit über Europa rausgehen. Australien ist einer von denen, und die Australier haben eine grosse Fangemeinschaft, die den Wettbewerb verfolgt. Und wenn ich es richtig gesehen habe, ist es so gewesen, dass zum 60. Jubiläum Australien dann mal eingeladen worden ist. Ohne Qualifikation, sie haben auch nicht ins Halbfinale müssen. Und seither sind sie dabei, das ist vor 10 Jahren, also 2015 das erste Mal dabei gewesen. Und jetzt sind sie immer dabei, zum zweiten Platz hat es mal gereicht. Ja.
Was wird passieren, wenn Australien gewinnt? Also wo wird er dann austragen?
Sie dürfen nicht, es gibt eine Regel, dass es nicht in der südlichen Hemisphäre stattfinden darf. Stimmt das?
Ja, es wäre in Europa.
Genau, es muss dann ein anderes Land.
Es wäre irgendwo in Europa, in einer europäischen Stadt. Ähnlich wie die Ukraine, wo in Liverpool stattgefunden hat, der ESC.
Weil droht ja nicht die Gefahr, das Jahr
ist. Das Jahr passiert es nicht.
Das ist ein bisschen gemein, wenn man extra aus Australien kommt und dann im Halbfinale rausgeht, oder?
Ja, ist gemein.
Ja, das ist immer gemein, wenn man im Halbfinale rausgeht. Wenn man so die alten Bilder angeschaut habe vom ESC, von der ganz ersten, ist es so auffällig, das war damals so recht ein steifer Anlass gewesen, sehr klassisch. So. Und heute ist der Anlass ja sehr divers, auch sehr queer. Wie ist das eigentlich passiert?
Du meinst jetzt, dass der Queer-Einschlag...
Genau, wie sich das so gewandelt hat und wenn?
Ich bin ja kein ESC-Historiker, aber was man so liest, ist, dass früher die Lesben- und Schwulen-Szene war, wo ja auch verfolgt worden ist, drangsaliert, je nach Land, also auch kriminalisiert. Und der ESC war natürlich eine Plattform gewesen, wo man hat können zusammenfinden und sich ausdrücken und eben auch da wieder die 200 Millionen, wo man sich kann, so präsentieren kann, wie man will. Das ist eigentlich schon eine Art ein Kaper gewesen. Ich glaube, die EBU weiss es nicht, hat das wahrscheinlich nicht unbedingt gern gesehen, aber heute ist man stolz drauf. Dazumals weiss ich nicht. Es ist dann auch, hätte ich jetzt mal gesagt, mit ABBA zu einer Beschleunigung gekommen von dieser Dynamik. ABBA ist ja nicht, ABBA selber sind ja nicht queer gewesen, auch nicht queer-aktivistisch, aber sie haben halt das Campy, das theatralische, flamboyante gehabt, das Discoide, denke ich mir, auch wichtig, oder? Das Disco, Clubkultur, Safe Spaces, und das war die ideale Projektionsfläche gewesen für die ganze Bewegung. Und seither ist fester Bestandteil, also gerade auch das ästhetische Element vom Camp.
Das sieht man ja immer wieder in verschiedenen Beiträgen, wo jetzt auch das Jahr.
Ja, aktuell wieder Finnland, Erika, grossartig.
Über sie reden wir auch noch. Wie fest ist der ESC heute schon Mainstream?
Also, ich denke schon sehr. Also, es ist auch in den Social Media ist ein Riesending mittlerweile. Und auch, also man sieht ja auch, dass Popkultur immer grösser geworden ist in den letzten Jahrzehnten und der ESC auch. Und auch die Show-Elemente, eben das Campen, das der Philipp beschrieben hat, das ist ja allgemein, gerade wo Social Media noch dazugekommen ist und dass man mehr Bilder verbreitet hat, das ist sehr gewachsen noch, habe ich den Eindruck. Und von dem habe ich das Gefühl, es ist schon sehr Mainstream geworden mittlerweile.
Ja, finde ich absolut auch. Ich weiss gar nicht, wie sich die Zuschauer in den Zahlen entwickelt haben zu den letzten Jahrzehnten, aber dass heute einfach irgendwie eben 150 bis 200 Millionen zuschauen auf der Welt, also das zeigt irgendwie schon ein bisschen alles. Interessant finde ich jetzt auch noch, TikTok ist ein paar Jahre Partner gewesen, jetzt in Basel nicht mehr, aber ist halt die grösst wachsende Social-Media-Plattform. Dort hat es enorm zugelegt, mit Postings auch und mit Aufrufen. Ich glaube, die ganzen Teilnehmenden können sich, also präsentieren sich sehr gerne. Es geht ja auch um den Wettbewerb. Das fängt sehr früh schon an. Es wird über Monate Content generiert. Ein bisschen der Wettbewerbsgedanke, der ja in der Musik irgendwie schräg ist, aber doch sehr, sehr packend ist irgendwo. Das macht es, glaube ich, für viele sehr zugänglich. Ja. Und dann entsteht ja gute Musik, muss man jetzt einfach auch mal sagen.
Es war ja schon immer kommerziell gewesen, würde ich jetzt sagen. Also früher Schlager, dann Pop. Ich sehe jetzt nicht eine Bewegung hin zum Kommerziellen. Es war schon immer so ausgerichtet gewesen.
Grösse hat einfach auch noch mal extrem gewonnen, würde ich jetzt mal sagen.
Ja, aber ich habe letztens gelesen, dass Ende 70er, 80er Jahre 6 bei 400 Millionen gewesen. Aber es könnte eine andere Messmethode gewesen sein.
Das ist das Einzige, was am Samstag zu oben am Fernsehen gelaufen ist, Philipp.
Ja, absolut.
Wie geht das zusammen, dass man so einen riesen Anlass hat, der kommerziell ist, der Mainstream ist und gleichzeitig gibt es auch ganz viele Leute, die das immer noch ein bisschen belächeln, die sich ein bisschen darüber lustig machen. Wie geht das zusammen?
Es gibt Applaus, habe ich gehört. Hey, ganz schwierige Frage. Ich weiß gar nicht, wer es eigentlich belächelt. Ich glaube, viele, die nicht so sich damit beschäftigen oder nicht so sich darauf einlösen, ich kann das aus eigener Erfahrung jetzt einfach mal so ableiten, findet wahrscheinlich, aber das ist irgendwie sehr kommerziell, das ist irgendwie schräg, ich kenne die Leute nicht, es sind ja immer neue Acts, die mitmachen, sehr oft und so. Aber wenn man sich darauf einlässt, ist es doch recht schnell sehr faszinierend, glaube ich.
Ja, also es ist schon so. Als ich angefangen habe, die ersten Live-Ticker machen vor über 10 Jahren, musste ich mich auch rechtfertigen auf der Redaktion, wieso ich jetzt das mache. Das sagt doch irgendwie gut aus. Aber, und auch gerade im Feuilleton, also im deutschen Feuilleton vor allem, hat man es ja nicht ernst genommen, nimmt es immer noch nicht ernst. Aber ich glaube, die haben auch nicht ganz gecheckt, wie viel da dahinter steht. Eben das, was wir vorhin gesagt haben, der Spiegel, das Abbild, politisch, aber auch musikalisch. Und ich meine, klar, man kann es auch ironisch sehen. Die Briten sehen den ESC, glaube ich, seit Jahrzehnten ironisch, wie sie natürlich Stones und Beatles haben, aber sie schauen auch, es ist auch ein Gassenfeger, oder? Und ich glaube, das ist vor allem auch eine elitäre Einstellung von der Kulturwirtschaft.
Philipp, wo du vorher gesagt hast, dass ja früher auch nichts anderes am Fernsehen gelaufen ist, habe ich gerade gedacht, heute ist es eigentlich extrem selten, dass es so grosse Fernsehmomente noch gibt, wo die Leute wirklich, viele Leute an vielen unterschiedlichen Orten auf der Welt das Gleiche schauen, zur gleichen Zeit. Das hier ist ja in der Schweiz. Wir haben jetzt schon eine Woche ESC hinter uns, 2 Halbfinale. Man hat ja vorher immer so gedacht, schafft die Schweiz das? Schafft das SRF das? Und ich muss sagen, ich habe es erstaunlich unpeinlich gefunden. Hat euch das auch überrascht?
Also überrascht eigentlich nicht, weil ich habe ESC auch sonst nie so peinlich gefunden und ich habe auch die Moderatorinnen, die man ausgesucht hat, habe ich jetzt mega cool gefunden und auch so die ganzen Vorbereitungen, die man sieht, sind recht vielversprechend gewesen und ja, also ein schönes Ergebnis geworden, finde ich.
Ich mag mich erinnern sehr gut an dem, also es ist jetzt nicht so lange her, ich mag mich noch erinnern, der erste Halbfinale, wo Made in Switzerland angefangen hat und ich habe einen kurzen Moment gemeint, das wird komisch, aber es ist sehr schnell sehr gut geworden. Und ich finde, das ist wie so ein bisschen sinnbildlich. Also es gibt genug Selbstironie. Ich finde es auch wirklich wahnsinnig krass schön aufgezogen. Die Bühne ist eindrücklich. Wahrscheinlich hat sich das Geld gelohnt, wo Basel und SRG da reingesteckt haben. Alles super cool und die Moderation auch. Also mega schön. Überraschend. Ich weiss nicht. Ja doch, also Vielleicht überrascht es einem ein bisschen, aber man sieht, dass du einfach sehr gut geschafft worden ist. Das ist auch immer ein enger Austausch mit den Vorgängerjahren und so, mit der EBU, die mega viel Erfahrung mitbringt. Und auch beeindruckend, was in einem Jahr möglich ist an Grösse.
Ja, ich würde auch sagen, Moderation super, lustig, ironisch, smart. Trotzdem freue ich mich auf Michelle Hunziker, die bringt dann also die unironische Grandezza rein. Aber ich glaube, das ist auch perfekt aufgeleistet, dass man das jetzt für das Grande Finale noch die Grande Diva sich aufgespart hat. Also, ich freue mich immer sehr.
Das war gerade meine nächste Frage. Sie braucht sie eigentlich nicht mehr. Die anderen zwei haben das so gut gemacht, oder nicht?
Ja, sehe ich nicht so. Ich weiß, mache mich jetzt gerade unbeliebt, aber ich finde die anderen zwei fantastisch. Aber es ist sehr durchdacht. Ich glaube, Michelle Hunziker bringt dann also ein bisschen mehr vielleicht eine Spontanität drin.
Du, Martin, hast Made in Switzerland schon angesprochen. Es ist ja immer interessant bei mir zu sehen, wie sich ein Gastland selber präsentiert. Man sieht es an den Postkarten, die ja auch Tradition haben. Man sieht es an der Art und Weise, wie die Show stattfindet. Was für ein Schweizer leben wir momentan in dieser Woche?
Ich finde es recht gut durchmischt, so spontan jetzt. Also es ist genug Klischee rum, wo die Leute glaub, auch sehen wollen und wo irgendwie auch schön ist an diesem Land. Also ich habe Bergen auch gerne und den Käse und Jockey. Macht es ja schon ein bisschen aus. Und gleichzeitig habe ich es jetzt immer genug modern und selbstironisch so gefunden. Also in der Umsetzung dann von der Show.
Du, Isabel?
Ja, ich sehe es auch so. Also wir haben ja auch die Stadt Basel, die noch speziell sich präsentiert. Und ich finde auch hier, ja, wir sind jetzt nicht isoliert als Basel. Ich finde, man hat viele auch Stellvertreter aus der ganzen Schweiz. Und wie es der Martin richtig gesagt hat, ein guter Mix. Ich finde es auch sehr, sehr gelungen bis jetzt.
Ich habe, glaube ich, keine einzige Postcard gesehen. Ich musste tickern, das ist mega stressig. Da musst du schreiben und Bilder aufladen. Und das macht man natürlich, während die Postcards laufen.
Es war eine recht grosse Mischung von sehr klischierten Bildern auf dem Jungfraujoch und auch coolen Sachen im Hafen zu Basel und solche Sachen.
Darf ich noch etwas anfügen? Ja, ich schaue da gerade auf den schönen Schriftzug und ich mag mich erinnern, dass die Schrift ein bisschen zu reden gegeben hat, weil sie aussieht wie Times New Roman. Wo eine Standardschrift ist auf vielen Computern. Und ich finde aber, dort zeigt sich auch, man hat sogar noch so ein bisschen Avantgarde gewagt und typografisch? Ja.
Serife?
Nein, weißt du, die typografische Tradition von der Schweiz, ist typografisch das richtige Wort? Wie noch ein bisschen gewagt, also ich finde es eine mega coole, ein bisschen kontroverse, aber schöne Wahl von dieser Schrift auch. Also es zeigt, da ist ein gutes Team dahinter.
Hätte es wahrscheinlich auch noch nie gegeben, dass der rechtsbürgerliche Chefredakteur vom Nebelspalter gefunden hat, was die da machen, ist super. Hat extra einen langen Beitrag geschrieben. Quasi Ruf der Heimat, hat es super gefunden. Aber Mirja, du hast eine andere Frage stellen, es tut mir leid.
Ich kann eigentlich nur noch schnell für die sagen, die den Podcast hören, aber es ist jetzt schon ein bisschen spät, dass neben uns das grosse Schild hängt, United by Music, so der klassische Schriftzug. Und wenn wir bei der Politik sind, der Spagat ist ja nicht ganz einfach. Also man hat auf der einen Seite eben die grosse Partystimmung, man hat so das Zusammenkommen der Leute, das Zusammenfeiern auch in Basel und auf der anderen Seite gleichzeitig aber auch eine politisch doch recht aufgeladene Stimmung. Wie nehmt ihr das wahr?
Ja, ich bin ja nicht in Basel, sag vielleicht du, Isabel.
Ja, also es hat Demos gegeben, das haben wir vorher gewusst. Es ist auch auf Samstag nochmal eine grosse Demo angekündigt. Ich bin der Meinung, wie es auch Politiker finden, es muss Meinungsfreiheit geben, es muss Platz geben von Demonstrationen. Aber die dürfen natürlich das Event nicht stören. Ja.
Ja, und gleichzeitig habe ich jetzt gefunden, man hat da schon recht fest geraunt, oh, es wird mega schlimm, es wird wie in Malmö und wir müssen schauen, dass es nicht Pfeif-Konzerte gibt. Und also bis jetzt habe ich das Gefühl, ist das meiste nicht eingetroffen. Also gestern war das Publikum extrem fair, wo Yuval Raphael auftreten ist. Also ich glaube, man muss auch mal jetzt so ein bisschen einen Gang runterfahren und sagen, es klappt bis jetzt alles tipptopp.
Eine Rolle spielt auch Nemo. Er hat sich beteiligt an einem Boykottaufruf, dass Israel nicht mitmachen am ESC. Der Shitstorm, was nachher geht, können die dann nachvollziehen?
Ja, also eben, das ist nicht das erste Mal, wo es so Forderungen gibt und wo Länder ausgeschlossen sollten werden. Das ist natürlich eine politische Diskussion. Ich persönlich ich mich da soll exponieren finde, nein, es sollte nicht ausgeschlossen werden, aber man sollte durchaus darüber reden, ob man Russland ausschliessen sollte. Nicht, wenn ich jetzt ein Putin-Freund bin, sicher nicht, aber Ausschluss ist gar nicht die Lösung. Und gerade so ein Anlass wie der ESC ist ja auch ein Signal nach Russland. Also ich glaube, das wäre eine die spannendere Diskussion als die, die wir zurzeit führen.
Ich bin auch einfach der Meinung, Ausschluss ist kein Weg. Bei konkret jetzt im Fall Nemo bin ich erstaunt gewesen, dass die Aussage so pointiert gemacht wurde, zum einen, und zum anderen ist sie natürlich auch sehr gerne aufgenommen worden. Wo man auch wieder muss sagen, das ist ja auch ein grösseres Interview eigentlich gewesen. Ich bin immer froh, wenn es um Musik geht tatsächlich. Und man kann den ESC nicht lösen von der politischen Dimension, wie wir jetzt auch schon gehört haben vorher. Aber ja, für mich steht ganz klar auch Musik im Fokus und es wird aber Leute geben, die da immer etwas anderes auch noch drin sehen.
Ein bisschen Applaus. Wir sind vorher durch Basel dahin gefahren und der ESC ist ja wirklich einfach überall präsent in dieser Stadt. Ich stelle jetzt die Frage trotzdem noch. Ist es eigentlich ein guter Entscheid, dass der ESC in Basel stattfindet und nicht, wie man ja im Vorfeld auch gemunkelt hat, in Zürich oder in Genf? Isabel, du hast
das Mikrofon eigentlich schon quasi. Sie dürfen nicht antworten. Nein, du darfst das zuerst antworten.
Ich wollte mal das Ende meiner Frage abwarten.
Ja, also ich würde sagen, ja. Ich finde Basel jetzt mega schön umgesetzt und Basel, es ist jetzt halt ein bisschen lokalpatriotisch, aber Basel ist halt eine mega schöne Stadt und ja, ich finde, die lohnt sich zu zeigen der Welt.
Ah, ich bin natürlich schon traurig gewesen, als es nicht Zürich geworden ist, aber jetzt im Nachhinein muss ich sagen, hat das absolut seine Richtigkeit, weil Zürich hat genug Grossanlässe, Street Parade und Pride etc. Aber vor allem finde ich, dass so ein Anlass in der ESC eben in einer bisschen kleineren Stadt viel mehr zur Entfaltung kommt. Also man sieht das auch bei Filmfestivals. Das Filmfestival London, das verpufft völlig, aber irgendwo in Lugano oder San Sebastian, da spürst du dann auch wirklich das Festival. Und ich glaube, das ist da viel mehr der Fall. Also ich bin im Nachhinein grosser Fan von dieser Entscheidung.
Martin, du darfst auch noch etwas näher über Basel sagen.
Als Luzerner sage ich jetzt, schade ist es nicht in Luzern. Nein, ich finde Basel super. Ich habe selber auch mal ein paar Jahre hier gewohnt und bin darum sehr happy. Das ist jetzt persönlich gefärbt, aber mega coole Stadt. Ich finde auch, sie strahlt wirklich etwas Spezielles aus in der Schweiz. Durch ihre Grenzlage und auch durch die Kulturgeschichte und so. Ich finde es mega schön. Und was der Philipp sagt, die Grösse bzw. Kleine von der Stadt, wobei das in der Schweiz, in Zürich jetzt auch nicht so mega viel grösser wäre. Macht doch Sinn. Und ich finde es auch cool, ist nicht immer die Hauptstadt Bern oder die Grossstadt Zürich oder auch Genf nicht, sondern Basel. Das ist eine coole Entscheidung.
Hat sich Luzern eigentlich auch beworben?
Ich habe kurz in meinem Kopf das probiert abzurufen und ich bin nicht sicher. Ich glaube nicht.
Die Frage ist bitte, Isabel, was der Konradin Kramer, der Regierungspräsident, macht, wenn der ESC fertig ist. Hat er nichts mehr zu tun nachher?
Also es ist ein grosser Teil, glaube ich, jetzt von seinen repräsentativen Arbeiten gewesen. Das ist ja vor allem sein Job, zu repräsentieren. Ich nehme an, er wird ein bisschen mehr Pausen haben nachher.
Ja, reden wir noch ein bisschen über das Jahr, würde ich sagen, und schauen wir noch ein bisschen auf das, was uns morgen erwartet. Am Finale, die Halbfinale sind ja schon durch, ihr habt sicher die auch geschaut. Was hat euch so richtig begeistert bis jetzt?
Also ich finde Estland mega cool. Espresso Macchiato, mir gefällt das Lied. Österreich finde ich auch mega schön. Das sind so meine zwei, die ich super finde.
Für mich Bühne, wirklich die Show, grundsätzlich mega geil, macht mega Spass zum Schauen. Ich habe letztes Jahr schon sehr eindrücklich gefunden. Hinten dran verschwimmt es schon langsam wieder. Aber also ich finde, da ist das ja wirklich mit der Show nochmal mega ein Maßstab gesetzt worden. Das ist das Grundsätzliche. Und musikalisch finde ich es, jetzt wo man es schaut, einen erstaunlich guten Jahrgang. Im Vorfeld hat es auch so ein bisschen durchzogen. Aber wenn es dann mal losgeht und man auch die Performances sieht, kann man sich noch ein besseres Bild machen. Und ich finde, jetzt hat es einige starke drin. Finden auch Top 10 sind irgendwo recht offen. Auch wenn es oben raus einen klaren Favorit gibt. Aber also ich finde, viele Acts haben positiv überzeugt.
Ja, nicht ganz sicher, ob es im Grossen Ganzen einer der stärksten Jahrgänge ist, aber es hat sehr starke einzelne Acts. Also ich finde Frankreich, Schweiz, absolut. Aber auch jetzt mehr auf der Partyschiene Schweden natürlich. Und mir persönlich gefällt Deutschland auch noch. Ich weiss, sind irgendwie abgeschlagen. Aber es war eine recht Stimmung gestern in der Halle, wenn ich das richtig interpretiert habe am Fernsehen.
Hat es etwas gegeben, was der richtige Langweile gefunden hat bis jetzt?
Ja, jetzt, schwierig, wer ist da alles in der Halle?
Niemand bäst.
Ja, ich glaube jetzt, Armenien ist jetzt nicht der Hit gewesen. Nein, Aserbaidschan ist das gewesen, mit so einem, ja, Pseudo-Fangstück. Aber ich werde da niemand bäst. Ist, glaube ich, auch ausgeschieden.
Philipp, du musst es ja wissen, du hast die ganze Zeit tickert bei den beiden Halbfinals, hast du alle Nummern dort angeschaut und unter anderem hast du dich angefangen mit den Songtexten von den einzelnen ESC-Beiträgen auseinanderzusetzen. Du hast aber recht viel Prosecco müssen trinken, oder? Kannst du es noch mal schnell erklären, was du dort genau gemacht hast?
Ja, also normalerweise tue ich ja beim Ticker mit mir selber wetten und schaue, wie viele Richtige ich habe und je nachdem, wenn ich dann mehr als 3 falsch tippt hat, würde ich aufhören tickern für den Rest von meinem Leben. Und das meine ich ernst, aber bis jetzt bin ich immer richtig gelegen. In der Halbfinale, aber jetzt ist es mir so ein bisschen langweilig geworden, zweimal hintereinander, dann habe ich einfach mich mal auf die Lyrics geachtet und jedes Mal, wenn sich irgendwie Fire of Desire gereimt hat oder Sky und High, dann habe ich einen grossen Schluck Prosecco genommen und ja, am Schluss gebe ich 2 gewesen.
Wieso sind die Texte oft so ein bisschen Hanebücher?
Entschuldigung?
Wieso sind die Texte oft so ein bisschen Hanebücher? Oder eben so ein bisschen so?
Ja, ich glaube, der Hauptaufwand geht schon in die Musik, nicht unbedingt in den Text. Es gibt natürlich auch Ausnahmen. Ich finde gerade der Code ist sehr ein guter Text, weil es eben auch zu dem Gesamtkunstwerk gepasst hat. Aber bei den meisten merkt man schon, dass es das so ein bisschen schnell dahingeschrieben ist. Aber eben, man kann das auch, ironisch und lustig nehmen.
Was ich noch vielleicht vermute, jetzt einmal, es ist sehr, also gerade für die ESC eine Normalität geworden, dass so Songs in Songwriting-Camps entstehen. Wo ich auch glaube, also wie der Philipp gerade gesagt hat, dass mal zuerst irgendwie ein Song muss entstehen, rein kompositorisch. Und der Text ist vielleicht wie mal so eine einfache Idee zuerst einmal um und mit dem schaffen wir. Und das sind dann halt eben Sky and High. Und vielleicht investiert man dort auch nicht mehr so viel Zeit nachher. Das ist jetzt nur so eine Vermutung. Es gibt aber auch Songs, die anders entstehen. Und dann geht es bei mir sehr oft auch darum, irgendeine Show abzuliefern, wo dann viel mehr zählt als jetzt noch die Aussage vom Lied. Das ist längst nicht bei jedem Act gleich wichtig. Ja.
Ist es eigentlich immer so übersexualisiert wie gestern im zweiten Halbfinale? Oder ist das eine Ausnahme gewesen?
Also es gibt tatsächlich auch online sehr viele Memes, dass es der 69. ESC gibt, ist jetzt und eben sehr viel so Sex-Acts das mal hat. Es ist, glaube ich, schon immer ein bisschen, spielt es auch eine Rolle, aber das sind die 3 Nummern, gerade, die sehr sexualisiert sind.
Ja, ich denke mir, das ist eben, was wir voran angesprochen haben. Das kommt halt irgendwo durch aus der Clubkultur, eben aus dem Camp und das gehört dazu. Aber jetzt gerade so wie die Erika Ikaner ist, es ist schon eine neue Benchmark, würde ich mal sagen.
Ich kann mir noch eine kurze Stilkritik machen. Ihr habt schon so gesagt, wer eure Favoriten sind. Aber welcher Song hat vielleicht auch so das Potenzial, dass er nachher auch über den ESC raus so ein zu einem Hit wird? Dass er auch über die Veranstaltung raus wird, irgendwie eine Wirkung haben?
Ich glaube, also Zahlen sind halt manchmal noch ein Indikator. Und also der schwedische Beitrag, der aus Finnland kommt und Parabada Bastu heisst, hat ja schon jetzt am meisten Streams. Mit Abstand, also viele Millionen Streams, und das ist sicher ein Song, der wird bleiben. Ich finde auch mit dem ganzen Mitsing-Element ist das etwas, wo überall funktioniert, im Sommer auch sehr gut wird funktionieren, noch ein bisschen mit dem folkloristischen Örgerli und eben auch Körli, garantiert. Und was ich gesehen habe, was auch mega viel gelost wurde, ist schon Italien. Italien hat eine starke Streaming-Kultur, aber der Song ist huere schön, ist für mich auch einer der liebsten. Wird jetzt nicht ein Welthit wahrscheinlich, aber sicher irgendwo auch relativ viel Exponierung finden. Und Deutschland ist für mich auch eine grosse Überraschung jetzt von gestern Abend. Das hat mega funktioniert. Mit dem Baller wird es auch noch bleiben.
Ich glaube auch, dass der Schweizer Beitrag uns lang wird in Erinnerung bleiben. Also ich finde, es ist zwar jetzt eine Ballade und vielleicht nicht so eingängig wie ein Ballerlied, aber es ist sehr so, auch von der Melodie, es geht wie so auf, es ist zumindest aufschnaufen. Also ich finde es ein sehr schönes Lied und ich glaube auch, dass das wird Erfolg haben, langfristig.
Der Auftritt von der Zoe May wird auf jeden Fall rausstechen und glaube ich auch von dem Eurovision sehr in Erinnerung bleiben. Man hat jetzt auch gemerkt, dass sich jetzt fürs Finale schon viele von den Inder, sagen wir, grelleren Acts jetzt auch qualifiziert haben, wo sie noch stärker im Kontrast dazu dann wird sein. Und ich muss noch sagen, Estland wird auch, glaube ich, bleiben.
Glaube ich auch, ja.
Wenn man auf den Sommer schaut, oder? Beach Bar und so.
Ja, und mir hat Albanien gefallen, muss ich sagen. Hat sich jetzt gerade so ein bisschen aufgemausert. Allerdings jetzt auch Kontroverse, habe ich gerade heute gelesen. Doppeladler ist geflattert worden und der Serbe fordert den Ausschluss. Also von dem her, welcome to Eurovision.
Du hast es vorhin schon ein bisschen erwähnt. Es ist ein besseres ESC-Jahr, als man zuerst gedacht hat. Kann man das so sagen?
Habe nur ich gesagt, gell? Willst du widersprechen?
Sag du.
Ja, ich finde, ja. Also, aber vielleicht ist es auch wirklich dann nur tatsächlich, dass wenn man sich darauf einlässt, wird es meistens spannend. Das ist an der Uni schon so gesehen, als ich zuerst gefunden habe, die Vorlesung, habe ich jetzt nicht so Bock. Und wenn man sich darauf einlässt, ist es spannend. Ja, ich finde, es sind ein paar, also wirklich in den Top Ten sind gute Songs und sehr unterschiedliche. Auch ist das Litauen oder Lettland gesehen mit den Elfen, wie auch immer. Das ist etwas mega Originelles.
Ja, das hat mir auch gefallen, ja.
Krasse Umsetzung auch und so. Also das ist etwas, was man so nicht gehört hat. Darum finde ich es einen coolen Jahrgang. Ja.
Wo kommt es bei dir an, bei den 30 Ausgaben?
Also es ist jetzt erstmal, dass ich wirklich live vor Ort bin und jetzt hat es halt auch Public Viewing und so. Und ich habe mir schon überlegt, ich habe noch nie alleine ESC geschaut. Und ich glaube, das macht auch so ein bisschen den Unterschied, wenn man das erste Mal das Lied hört, dann schaut man es auf YouTube oder hört es vielleicht auf Spotify. Und am ESC schaut man es dann halt zusammen, zum Beispiel mit der Familie, mit Freunden oder eben an einem Public Viewing. Und dann ist es nochmal ein ganz anderes Erlebnis. Und ich glaube, das macht schon viel Lust, wenn man es nochmal so erlebt und miteinander diskutiert, was man cool findet. Ja.
Isabel, du hast vorhin gesagt, dass dir der Schweizer Beitrag auch sehr gut gefällt. Es ist ja auch viel darüber geredet worden, wie der so ein Kontrast auch ist zu Nemo letztes Jahr, also eben weniger bombastisch, so also ein bisschen reduzierter. Ich hätte gerne von euch eine Prognose. Die Schweiz am Schluss, wie viele Punkte?
Punkte? 437. Nein, keine Ahnung. Das Punkt ist natürlich schwierig zu sagen. Aber eine Rangierung, ja, da gibt es einen klaren Aufwärtstrend. Also ich rechne mit einem Podestplatz, wenn das so weitergeht.
Ich würde auch Top 5 sagen, ja.
Ja, ich hätte auch Top 5 gesagt. Aber es wird wirklich eng auf den hinteren Plätzen. Ich glaube, Schweden ist wirklich fast nicht, also würde mich mega überraschen, wenn die noch abgefangen werden. Aber wir stellen das auf alles ein und ich sage Top 5 und 300, nein, nicht 300, ich sage 100, kann das sein, 214 Punkte.
Wir werden das ist wirklich, ihr habt das im Griff mit diesen Punkten. Gibt es da einen Rekord?
Ja, 700 irgendetwas, das ist gesehen, ich weiß nicht mehr. Nemo hat letztes Jahr 591 gehabt, glaube ich.
Es gab den Portugies gewesen. Wahrscheinlich.
Ja. Isabel und Philipp, seid ihr auch wieder Martin der Meinung, dass die Schweden durchmarschieren?
Also ich könnte es mir vorstellen, ich glaube, sie sind sicher ein Top-Favorit. Ich könnte mir vorstellen, dass trotzdem noch Österreich wird werden. Wir haben ja schon Diskussionen in der Garderobe gehabt. Ich habe das Gefühl, es könnte trotzdem noch Österreich werden. Aber ich glaube, Schweden ist schon sehr weit vorne.
Ja, also das wäre die Wiederholung von letztes Jahr, wo ja auch Kroaten so einen Fun-Party-Knaller am Start hat und dass die sicheren Sieger ausgesehen haben. Und dann ist eben das Gesangstalent ist dann am Schluss gleich vorne gewesen. Und dass der Österreicher singen kann, das haben wir jetzt gerade gesehen.
Von der Darbietung habe ich jetzt Österreich ein bisschen weniger stringent gefunden, aber das ist auf höchstem Level. Und ich finde, bei den Schweden stimmt nicht wirklich so alles von der Haltung. Es ist sehr leicht, irgendwo harmlos, lieb, vereinigend. Und ja, Österreich habe ich ein bisschen nervös gefunden, alles in allem. Wenn das mit einbeziehen, finde ich, ist Schweden sehr ein überzeugendes Paket. Ja.
Man hat ja auch viel können lesen, dass jetzt so das Jahr oder in der Gegenwart so der Song, der relativ harmlos so über das Zusammenkommen in der Sauna singt, noch gut könnte abschneiden. Haben Sie das Gefühl, das spielt eine Rolle?
Ich weiß nicht, wisst ihr etwas mit der Jury und so, das bin ich zum Beispiel jetzt nicht so sicher. Wird man wie etwas verhindern, dass zum Beispiel jetzt wie letztes Jahr wieder jemand, der sehr gut singt, wird man das gerade nochmal, einfach weil es gut ist, oder eben eher nicht? Das kann ich wie nicht so abschätzen. Schweden ist sicher in dem Sinn interessant, weil sie etwas anderes machen. Und wie fest da noch irgendwelche grösseren Absichten dahinter stecken, das ist mega schwer einzuschätzen.
Ja, zweimal Schweiz, das weiß ich auch nicht. Das ist auch so eine psychologischer Faktor, tönt die Leute für uns.
Aber schon wieder Schweden, könnte man auch sagen. Schweden wäre übrigens Rekordsieg Nummer 8. Das hat bis jetzt noch niemand geschafft.
Wenn jetzt die Schweiz würde gewinnen, würde man es nächstes Jahr in Zürich machen, Philipp?
Ja, unbedingt. Wir können nur verlieren. Vielleicht lieber in Bern.
Wir machen noch einen ganz kurzen Service-Teil zum Abschluss. Wenn man jetzt morgen irgendwo ins Public Viewing geht oder mit seinen Freunden zusammen den ESC schaut, könnt ihr mir je noch so ein Fun-Fact geben, etwas so Smalltalk-Wissen, wo man dort zum Besten geben kann?
Also, ein Fact ist, glaube ich, wir haben jetzt gerade darüber geredet, ob es so bei der Jury so bestimmte Absprachen oder so gibt oder eben so Regeln, wo man etwas voraussagen kann. Und es gibt auch Gerüchte, dass die EBO wie einen Deal hat mit kleinen Ländern, dass sie einfach nie gönnen, damit sie den ESC nicht mehr durchführen müssen. Jetzt so Gerüchte, dass sie einfach nie so viele Punkte bekommen, dass sie dann in der unangenehmen Situation wären, zu sagen, hey, wir können es uns nicht leisten.
Okay.
Ja. Der deutsche Beitrag sind Österreicher. Ist das ein Fun Fact?
Ja. Ja, das nehmen wir.
Es hat übrigens auch mega viel.
Ist auch wieder beteiligt, oder?
Der Stefan Raab hat den Fernsehshow gemacht zum Auswählen, aber es sind die Österreicher, die singen. Und was man vielleicht auch noch sagen kann, es sind recht viele Schweizer Beteiligungen. Beim österreichischen Song hat der Pelle Loriano mitgeschafft, wo auch für die Schweiz am Songwriting Campus richtet. Und der Benjamin Alaso, der letztes Jahr mit Nemo mitproduziert hat. Wenn das nicht 100%, aber der Benjamin Alaso ist so ein Schweizer Produzent, der bei mehreren Songs dabei ist, bei Malta, noch irgendwo. Also das ist wie so auch recht viel hinter der Kulisse beim Songwriting, viel Schweiz drin.
Und was auch noch ein Fun Fact ist, also seit 1998, wo die Landessprachregel abgeschafft worden ist, also vorher immer alle in der Landessprache müssen singen, zeitweise ist nicht mehr wieder abgeschafft worden, aber seither jetzt nie so wenig englischsprachige Songs gegeben wie in diesem Jahr. Das ist vielleicht auch noch ein spannender Fakt.
Soll man noch etwas zu der Erika Wickmann sagen? Weil alle wegen Deutsch, wissen das schon alle, warum sie Deutsch singt?
Sag's doch noch.
Sie hat in der Schule offenbar sich für Deutschunterricht entschieden. Sie können wählen zwischen Englisch und Deutsch und hat nicht wollen das machen, was alle machen. Sagt sie selber so. Und sie hat 9 Jahre Deutsch gehabt, wobei ich es dann witzig finde, wie es nicht so nach mega gutem Deutsch tönt, aber es ist ein super geiler Öffner. Sehr geiler Öffner.
Mindestens so gut wie unser Französisch. Glaubt ihr, dass Céline Dion kommt oder nicht?
Ja, sie kommt.
Ja. SRF muss noch etwas aus dem Hut zaubern. Und ich glaube, sie wissen das auch schon länger. Das ist jetzt gerade noch schön, dass wir da ein bisschen rätseln
müssen. Wo geht ihr jetzt morgen schauen?
Ich tickere.
Ich darf in der Arena Plus im Mediacorner sein.
Zuhause mit Freunden und Familien. Und das ist eigentlich Tradition. Wenn ich nicht muss tickern, wird gewettet und gelästert und unsere WhatsApp-Chat Gruppe, die explodiert schon jetzt. Also wird wirklich cool.
Wenn jemand nach Basel will kommen, spontan, wo ist der beste Ort zum Schauen morgen?
Also sicher, es gibt sehr viele Public Viewings. Im Village ist sicher mega cool, aber es gibt mega viele tolle Orte, Innenhöfe, Museen, die Public Viewing machen. Also das kann man sehr empfehlen. Es ist super stimmig und mega toll und es ist schön Wetter.
Und nochmal ganz kurz, einfach zum Abschluss, dass einmal festgehalten ist, ESC-Sieger oder Siegerin 2025 ist?
Ich sage Österreich.
Langweilig, aber Schweden?
Ja, letztes Jahr unpatriotisch war, ich würde sagen, zwei mehr.
In diesem Fall ein schönes ESC-Finale euch.
Danke vielmals.
Ich auch.
Danke
vielmals, dass ihr heute mit uns über ESC geredet habt. Martin Fischer, Isabel Thome und Philipp Zweifel.
Und danke vielmals euch allen, die freiwillig oder nicht freiwillig uns zugelassen haben. Das war es mit dieser Live-Folge von Apropos.
Weitere Folgen von unserem Podcast findet ihr natürlich beim Tagi, bei der Basler Zeitung, bei der Berner Zeitung oder eben auf Spotify, auf Apple Podcasts und so weiter.
Macht's gut. Ciao zusammen.
Ciao miteinander.